hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid hier wieder mal im richtigen Sender bei Radio X und auch im richtigen Programm im Hörerfenster. Heute wieder Greenpeace Frankfurt mit dem Thema, das ihr gerade aber vielleicht in der Programmankündigung gehört habt. Es wird um TTIP gehen. TTIP, CETA und TISA, wobei CETA eben auch schon mehr oder weniger, ja, zur gewissen Weise schon durch ist, zumindest ausverhandelt. TISA wird sich noch länger hinziehen. Das ist das Dienstleistungsabkommen, das rund 50 Staaten zurzeit verhandeln. Wir wollen uns heute wieder mal ausgiebiger mit TTIP beschäftigen. Das ist das Freihandelsabkommen zwischen der EU und USA. Wir hatten da ja schon im letzten Jahr mehrere Sendungen drüber gemacht und wir wollen heute nochmal auch aktuellere Entwicklungen beleuchten, besprechen. Das wird eher dann am Schluss im dritten Block sein. Da wird es auch darum gehen, was man an Widerstand organisiert hat, wie das damit weitergeht. Wir wollen jetzt mal drüber reden, nochmal kurz einen Überblick geben, welche Themen aus unserer Sicht spannend und interessant sind. Ich habe heute eine volle Hütte. 4 Leute sitzen neben mir. Ich stelle es jetzt mal nach einem Block vor, wer in welchem Block dran ist. Da ist einmal die Anita Vogt von Greenpeace hier in Frankfurt.
Ja, guten Tag und
dann
hallo.
Dann habe ich den Michael Erhardt von der IG Metall. Hallo, Michael.
Hallo, grüß euch.
Dann habe ich den Siegfried Müller-Meike von ATTAC. Er wird uns dann im zweiten Block mehr zum Schiedsgerichtsverfahren und zur neuen Entwicklung regulatorische Kooperation erzählen. Hallo Siegfried.
Oh, hallo, guten Tag.
Und dann habe ich noch die Professorin Dr. Eva Walter, die lehrt an der Universität Trier Sozialpsychologie. Sie wird uns dann ein bisschen mal einen anderen Blick auf das Thema erweitern, und zwar um die psychologischen Auswirkungen bei den politischen Akteuren überhaupt in der Gesellschaft. Hallo Eva.
Auch von mir hallo in die Runde.
Schön. Das habt ihr alle Stimmen mal gehört, da könnt ihr euch schon mal dran gewöhnen. Ich werde es nochmal erwähnen, wer dann wann spricht. Ja, Anita, fangen wir am besten mit dir an. Greenpeace. Greenpeace ist ja jetzt auch Mitglied in dieser Europäischen Bürgerinitiative gegen CETA, TTIP und TISA. Worum es bei dieser Bürgerinitiative geht, werden wir später zum Ende der Sendung hin erläutern. Gibt es denn im Bereich des Freihandelsabkommens Themen, gibt es da Bereiche des Freihandelsabkommens, die Greenpeace und den Umweltschutz betreffen?
Das kann man wohl sagen. Das sind so weite Bereiche. Greenpeace ist ja üblicherweise nicht so sehr in Handelsfragen aktiv, sondern für den Umweltschutz. Und wir befürchten, dass unsere erstrittenen Umweltschutzauflagen rückgängig gemacht werden und weitere dringende Verbesserungen, die notwendig sind, zukünftig nicht mehr möglich sein werden. Das sind unsere Befürchtungen.
Ich meine, warum denn die EU? Kommission, auch das Bundesministerium für Wirtschaft, so ist der richtige Titel, betont auf seiner Internetseite ja auf entsprechend gestellte Fragen immer sehr ausdrücklich, dass eben Regeln und Standards innerhalb der EU erhalten bleiben, zumindest nicht ausgehöhlt werden oder aufgeweicht werden. Also scheint es da doch gar keine Probleme zu geben.
Naja, bisher sind es Absichtserklärungen, die uns gegenüber gemacht werden. In dem bereits vorliegenden Vertrag CETA ist davon nichts zu erkennen. Und bei TTIP erwarten wir auch nicht, dass es besser wird. Also die Frage ist natürlich, es gibt verschiedene Standards. Das heißt, in der USA gibt es andere Standards wie bei uns. Und da ist die Frage, ja, wie das anerkannt werden soll.
Es gibt da ja klar einen grundlegenden Unterschied zwischen der Herangehensweise in USA und Europa. Stichwort Vorsorgeprinzip.
Das Vorsorgeprinzip, das haben wir hier in Europa. Das heißt, bei uns muss der Hersteller vorab erklären und auch beweisen, dass seine Produkte unschädlich sind. Währenddessen in Amerika kennen wir, also in den USA, die umgekehrte Beweislast. Das heißt, da müssen dann, die Freiheit wird hoch geschätzt in der USA. Und wenn dann Schäden vorkommen, da müssen die Bürger oder auch der Staat, kann das natürlich auch, dann den Konzern auf den einzelnen Schaden hin verklagen. Und erst wenn im Nachhinein dann alles erwiesen ist, dann kann ein Produkt verboten werden oder also vom Markt genommen werden. Das heißt, das Verbot von schädigenden Stoffen dauert oft über Jahre, Jahrzehnte. Ich will mal so ein Beispiel nennen von den unterschiedlichen Standards, die wir haben in den EU-Kosmetikrichtlinien. Wir haben 1300 Chemikalien verboten, die US-Gesetzgebung dagegen nur 11 Stoffe. Und das ist natürlich ein großer Unterschied. Und die Gefahr ist, weil wie will man sich angleichen bei so einer großen unterschiedlichen Denken auch der Formalien oder der wie man mit Dingen umgeht, wie will man da vermeiden, dass wir dann nicht diese giftigen Stoffe zukünftig in unserer Kosmetik vorfinden werden?
Ja, ich meine, das ist immerhin spannend im Hinblick auf die Chemikalien. Das REACH in der EU hat ja auch einen jahrelangen Prozess erst möglich gemacht und jetzt besteht ja eventuell die Gefahr, dass das wieder umgekehrt wird. Um was geht es denn eigentlich bei dem Freihandel? Es geht immer wieder, wir werden jetzt heute nicht über dieses ver- und entglorifizierte Hähnchen reden und auch nicht über die Frage der Blinker. Worum geht es denn eigentlich grundsätzlicher bei diesem Freihandelsabkommen?
Naja, also in erster Linie geht es erstmal um sehr viel Geld.
Ja, das ist dann zu erwarten. Ja.
Also die ganz großen Konzerne, die wollen Einnahmezuwächse, die ja seit der Finanzkrise ein bisschen, naja, teilweise ein bisschen dümpeln. Und die haben aber sehr viel Geld, weil das Geld ist ja nicht verschwunden, sondern in den Taschen von bestimmten großen Firmen auch weiterhin verschwunden. Das heißt, Geld ist ja da, Billionenbeträge sind da. Und da wollen sie natürlich das Geld so anlegen, dass sie weiterhin sich Gewinn versprechen. Jo, und ich meine, man kann nur sagen, es ist ja nicht so, dass es keinen Handel gibt zwischen Europa, Kanada und den USA. Ja, wir haben ja jetzt schon Handel, aber die versprechen sich, indem sie mehr Marktzugänge haben, natürlich mehr Einnahmenmöglichkeiten.
Ja, und wie wollen Sie das umsetzen? Wie soll das erreicht werden? Ich meine jetzt unabhängig davon natürlich durch ein Freihandelsabkommen, aber inhaltlich, wie soll das dann aussehen? Könnte das aussehen?
Naja, das ist natürlich, dass man Handelshemmnisse hat. Das ist ja auch etwas, wovon Sie immer offen sprechen. Sie wollen Handelshemmnisse abbauen. Nur ist die Frage, was sind Handelshemmnisse für den Handel? Natürlich für die Konzerne alles, was ein Produkt verteuert bzw. den Gewinn schmälert. Ja, und da kommt eine ganze Menge, was das sein kann. Das können Arbeitsbedingungen genauso sein wie soziale oder ökologische Standards.
Ja, wir haben da noch das Thema Energie, Fracking, Stichwort Fracking könnte ja auch, besteht auch eine Gefahr. Ich meine, im Moment bei uns gibt es ja keine absolute Ablehnung oder Verbot des Frackings. Das ist ja immer so etwas wachsweich, da werden Probebohrungen bis zu einer bestimmten Tiefe erlaubt, aber ein absolutes Verbot gibt es nicht. Mhm. Besteht denn die Gefahr, dass über diese Hintertür Freihandelsabkommen auch Fracking bei uns ja, eventuell durchgesetzt werden könnte?
Ja, also Fracking ist ein ganz interessantes Thema. Da gibt es nämlich zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass Fracking jetzt nicht in einem Vertrag steht. Also in CETA ist es meines Wissens, steht da nirgendwo drin. Aber es gibt Regularien, wo man nachträglich dieses Kapitel reinbringen kann, dass es Fracking ermöglicht wird, es hier auch in Deutschland durchzuführen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass Fracking in den USA ein hochsubventioniertes Geschäft ist, wo die USA, um ihre eigene Wirtschaft anzufeuern oder viel Geld dafür ausgibt und das hochsubventioniert. Gleichzeitig sagt natürlich, der Senat kann verbieten, dass Fracking nach außen damit verkauft wird, nach außen gehandelt wird. Wenn jetzt muss ich nochmal von vorne anfangen. Also die EU, die möchte gerne ein Energiekapitel haben. Das ist ihnen ganz wichtig, dass das in TTIP drin ist. Der Gedanke ist natürlich dann auch, dieses etwas gedanklich preiswerte Energie, also Fracking, zu kaufen von den USA. Wenn das dann möglich ist, dann kann der Senat das nicht mehr weiterhin verbieten, wie er das jetzt tut oder nur selten erlaubt, sondern wir würden mit den Handelsverträgen dafür sorgen, dass zukünftig Fracking mehr in Amerika gefördert und gefrackt wird.
Nochmal eine kurze Frage, eine kurze Antwort zum lokalen Thema, Stichwort Flughafen. Du wirst am 9.3., ich sage es jetzt schon mal vorab, am 9.3. auf der Flughafendemonstration der Flughafen-BIs eine Rede halten zum Thema TTIP, hätte das auch Auswirkungen eventuell auf den Flughafenbetrieb, eventuell fürs Nachtflugverbot, wie auch immer?
Also Nachtflugverbot ist natürlich ein Handelshemmnis. Lärmschutzgesetze ist ein Handelshemmnis. Da versuchen sie natürlich, das irgendwie anzugehen, um das zu, um zu entgehen. Das ist ganz interessant, dass die EU probiert hat, in dem Freihandelsabkommen mit Japan das als Handelshemmnis zu benennen. Alter, Gott sei Dank ist das damals rausgenommen worden, wahrscheinlich aufgrund der vielen Flughafengegner, dass sie gemerkt haben, das ist jetzt momentan ein Thema, da lassen wir mal die Finger von. Aber wie gesagt, die Gefahr ist immer, auch wenn es heute nicht drin steht, wird es morgen kommen können mit diesen Verträgen.
Okay, man merkt, da geht es viel um hätte, wenn und aber. Vor allem auch in den ganzen Papieren steht auch immer wieder das Wort soll drin. Also bestimmt ist da noch gar nichts. Jetzt wollte ich mal mit dem Michael Erhardt von der IG Metall noch reden. Michael, aus Sicht der Arbeitnehmervertretungen. Es wird ja auch immer wieder erwähnt, auch vom Bundesministerium für Wirtschaft, dass die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation, sprich der ILO, das ist eine UN-Agentur, durchgesetzt werden sollen und auch Bestimmungen zur verantwortlichen Unternehmensführung sollen in den Vertrag, wieder sollen in den Vertrag eingehen. Das ist doch etwas, was die IG Metall sich unterschreiben würde, oder?
Das wird so nicht kommen, da bin ich fest davon überzeugt, weil letztendlich, wenn man sich diese ILO-Kernarbeitsnormen anschaut, und sieht, dass die USA gerade mal 2 unterschrieben haben, 6 nicht, und dann schaut man sich die nochmal etwas genauer an, was da drin steht, dann es wird so nicht sein, dass die USA über diese Hürde drüber springen. Ich will das mal konkret machen. Es geht insbesondere um die Vereinigungsfreiheit und das Recht, Tarifverhandlungen zu führen. Das haben die USA nicht unterschrieben. Und wir haben ja gerade gesehen, wir haben uns bemüht, versucht den amerikanischen Kollegen zu helfen in den Südstaaten, in Chattanooga, bei VW immerhin, ja, einem Unternehmen, was ja nun zu einem großen Teil von mitbestimmt gesteuert wird von Deutschland aus, war es nicht möglich durchzusetzen, dass dort ein Betriebsrat gegründet wird. Weil die ein derartiges Trommelfeuer dort gemacht haben, insbesondere auch die Politik, aber auch andere Unternehmen in der Gegend, die befürchtet haben, dass sie dann auch einen Betriebsrat verpasst kriegen, dass das verhindert worden ist. Und in den USA ist das halt so üblich. Da gibt's einen Berufsstand, der heißt Union Buster. Das ist jemand, der...
Nicht Bastard.
Nee, Bastard würden wir dazu sagen, ja, und sowas. Aber es geht darum, ja, Gewerkschaften platt zu machen. Ja, also wörtlich übersetzt, der Gewerkschaftsplattmacher. Ja, das ist ein richtiger Beruf in den USA. Die haben also die Aufgabe rauszufinden, wer in einer Firma Gewerkschaftsmitglied ist, und wenn sie das rausgefunden haben, dann fliegen die raus. Ja? Wenn du anerkannt werden willst als Gewerkschaft in den USA, dann musst du das im Stillen, heimlich musst du die Leute organisieren, ganz, ganz schwierige Bedingungen. Und das ist der Status, den wir haben in den USA, Bezug nimmt auf Arbeitnehmerrechte. Jetzt ist es interessanterweise so, dass die amerikanischen Gewerkschaften für TTIP sind. Und zwar genau aus dem Grund, weil sie hoffen, dass im Prinzip den Standard, den wir hier erreicht haben, dass der in die USA hineinwirkt. Das wird die Wirtschaft in den USA aber sicherlich nicht zulassen. Ja, da bin ich fest davon überzeugt. Sondern stattdessen wird es genau umgedreht sein, dass wir hier unter Druck kommen mit unseren Mitbestimmungsrechten. Das ist scheißegal, ob wir da die Rechte der Betriebsräte anschauen, ob wir den Mindestlohn anschauen oder andere Regelungen, die wir haben. Wir werden unter Druck geraten. Ich kann mir eine Harmonisierung nach oben einfach nicht vorstellen. Das wird so nicht kommen.
Weil was da natürlich auch ein Stück weit ein Thema sein könnte, greife jetzt mal raus, exemplarisch. Es gibt ja sicher viele Themen, auch die ihr bearbeiten könntet. Es gab ja jetzt hier endlich nach einem jahrelangen Gezerre einen Mindestlohn, der seit 1. Januar dieses Jahres gilt, der natürlich auch wieder diverse und unzählige Schlupflöcher beinhaltet, aber vom Grundsatz her gibt's nicht zunächst mal. Wie sieht das im Hinblick auf einen Mindestlohn aus?
Ja, wir haben das ja schon erlebt in Ägypten. Da gibt es eine französische Firma, die den Staat dort verklagt, weil er es gewagt hat, wenn ich das richtig weiß, bei der Müllabfuhr einen Mindestlohn hochzusetzen. Genau. Ja, dann ist argumentiert worden, dadurch werden Eigentumsrechte verletzt, weil ja der Gewinn geschmälert wird, und dann wird geklagt. Ja, das ist im Prinzip, sage ich mal, etwas, was wir dann eben auch befürchten müssten. Ob es dann so ist, dass Konzerne aus den USA dann die Bundesrepublik Deutschland verklagen wegen eines lächerlichen Mindestlohns von 8,50 Euro, das weiß ich nicht. Aber wenn sie klagen, gibt es eben die Möglichkeit,
dann eben entsprechend...
Gibt es auch einen Mindestlohn? Es gibt einen Mindestlohn, der ist zum Teil auch deutlich höher als bei uns. Also nicht alle Standards...
Ist das branchenabhängig dort, oder?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, dass das eher eine Sache ist, die Staaten machen. Ja, das gilt nicht für die ganzen USA, sondern das gilt für einzelne Bundesstaaten. Mhm. Und Standards in den USA können durchaus auch mal höher sein. Ja, das ist auch beispielsweise im Arbeitsschutz, beim Schweißen zum Beispiel, ja, sind die Standards in den USA schärfer als bei uns. Mhm. Aber es ist halt eben auch oft umgedreht. Und von daher kommen wir eben dann auch unter Druck, wenn wir es erlauben, dass Staaten verklagt werden. Abgesehen davon ist es ja demokratisch sowieso das Alleroberhinterletzte. Ja, da macht man Gesetze von gewählten Parlamenten und anschließend werden die weggehauen, weil sie nicht im Interesse der Wirtschaft sind.
Welche Position nehmen denn die Gewerkschaften ein im Hinblick auf diese Freihandelsabkommen? Ich meine, das gilt für CETA genauso wie für TTIP. Und TISA ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Da geht es um Dienstleistungsangebote, Versorgung. Welche Position nehmen die Gewerkschaften da ein?
Also wir sagen ganz klar, dass CETA, das ist ja inzwischen ein Stück weit auch bekannt, was drinne steht, dass CETA so, wie das ausverhandelt worden ist, auf gar keinen Fall zustimmungspflichtig ist. So, jetzt kann man darüber spekulieren, ob es möglich ist, das zu revidieren. Einige bemühen sich da ja noch die schlimmsten Giftzähne zu ziehen. Ich bin da sehr skeptisch, wir werden es erleben. Ich bin mir aber absolut sicher, dass CETA eine Blaupause werden wird für TTIP. Und das heißt im Klartext, wenn die CETA so versuchen durchzuprügeln, wie das im Moment gerade aussieht, dann werden sie das auch bei TTIP wollen. Und dann wird es eine Positionierung geben müssen, die da eben lautet, zurzeit ist ja die Positionierung der Gewerkschaften, wir stellen Bedingungen, das sind 3 Stück. Ja, einmal diese Geschichte mit diesen ILO-Kernarbeitsnormen, da sagen wir, die müssen alle unterschrieben werden. Wir haben jetzt nur 2 diskutiert.
Wie viel waren das jetzt?
Von 8.
Acht.
Ja. Wir sagen zweitens, bei der Fragestellung der Harmonisierung muss abgesichert werden, dass auf dem höchsten Standard harmonisiert wird und dass keine Standards abgesenkt werden. Und drittens, Investorenschutz kommt nicht in Frage mit uns. Alle 3 Bedingungen werden bei CETA nicht erfüllt und auch bei TTIP nicht, so dass man eigentlich auch eine Positionierung dann weiterentwickeln kann, dass man sagt, das ist sinnlos, das bringt's nicht. Hört auf zu verhandeln.
Okay. Vielen Dank mal bis hier, Anita Michael. Wir hatten jetzt die Themen Umwelt- und Arbeitsschutzmaßnahmen oder Nichtmaßnahmen. Wir wollen jetzt mal auf ein anderes Thema eingehen, das heftigst umstritten ist und das auch immer wieder in der Diskussion ist und jetzt durch etwas, was in den letzten Wochen in die Öffentlichkeit kam, nochmal etwas verschärft wurde. Es geht um diese sogenannten Investorenschutzklauseln oder richtiger gesagt Investor-Staat-Schiedsgerichtsverfahren. Zusätzlich dazu kam jetzt dieses Stichwort regulatorische Kooperation in die Öffentlichkeit. Der Siegfried Müller-Meige von ATTAC wird uns jetzt erzählen, worum es darum eigentlich geht bei diesen beiden Dingen. Einmal das Schiedsgerichtsverfahren. Das kann man sich ein bisschen kürzer halten, weil das allseits bekannt sein dürfte.
Vielleicht zunächst ja zu den Schiedsgerichten. Im Kern geht es da um 3 Sachen. Wenn ein Vertragsstaat ein Gesetz neu einführt oder ändern will und wenn ein ausländisches Unternehmen dadurch glaubt, dass sein Geschäftsmodell, sprich die erhofften Profite, dadurch gefährdet sind, dann kann dieses Unternehmen gegen diesen Staat vor ein privates Schiedsgericht ziehen und dort klagen. Solche Schiedsgerichte sind Sondergerichte, die meist bei der WTO, also bei der Welthandelsorganisation oder bei der Weltbank angesiedelt sind. Und sie bestehen in der Regel aus 3 Anwälten, die alle von großen internationalen Kanzleien kommen. Schiedsgerichte sind also keine ordentlichen rechtsstaatlichen Gerichte. Und ein dritter Punkt, das ist auch schon angesprochen worden. Im Prinzip reicht dem klagenden Unternehmen eine Briefkastenfirma in einem Vertragsstaat, um so ein Gericht anzurufen. Zum Beispiel klagte Lone Pine aus Kanada mittels einer US-Briefkastenfirma gegen das eigene Land wegen einem Fracking-Moratorium. Ja, die Kritik, da gibt es nun eine ganze Menge dazu. Also zum einen werden durch das ISDS private ausländische Investoren auf ein Niveau gehoben oder angesehen wie Staaten, werden Staaten quasi gleichgestellt und werden damit quasi zu einem völkerrechtlichen Subjekt, ohne allerdings völkerrechtliche Pflichten zu übernehmen. So können zwar Staaten verklagt werden, aber Staaten oder Kommunen oder Verbände können die privaten Unternehmen vor solchen Gerichten nicht verklagen. Und noch wichtiger, Völkerrecht geht in der Regel vor nationales oder EU-Recht und alle Und viele Rechte sind eben auf diesen Rechtsebenen geregelt, so zum Beispiel Arbeitsrechte, Bildung, Umwelt, Ernährung, Gesundheit und so weiter. Die werden alle auf EU- oder nationaler Ebene geregelt und geschützt. Damit ist es eben möglich, dass private Unternehmen mit Schiedsgerichten die nationalen oder EU-Rechte aushebeln können.
Das, was ich gerade vorher erwähnt hatte, diese regulatorische Kooperation, das scheint ja noch viel tiefer in diese ganze Geschichte einzudringen. Was hat es denn damit auf sich? Worum geht es da bei der regulatorischen Kooperation?
Das ist richtig. Die regulatorische Kooperation ist übrigens nicht so ganz neu, also schon irgendwann vor einem Jahr ist das durchgesickert. Aber das Neue ist, dass das nun wirklich was völlig Neues ist. Das hat es bisher in solchen ähnlichen Handels- und Investitionsabkommen nicht gegeben. Also in CETA und TTIP ist dieses besonders antidemokratische Element zum ersten Mal verankert. Das heißt, es gibt da oder es wird ein regulatorischer Rat, Kooperationsrat eingerichtet, dem hohe Handelsvertreter aus der EU-Kommission und aus der US-Administration angehören. Und diese sollen, und das ist ganz wichtig eben, vor parlamentarischen Verfahren und vor öffentlichen Diskussionen über geplante gesetzliche und ähnliche Maßnahmen zum Schutz der Umwelt, der Verbraucher, Arbeits-, überhaupt Menschenrechte, darüber beraten, wie sich diese Gesetze auf den Handel und auf Investitionen auswirken können. Durch diese Prozedur verwandeln sich TTIP und CETA im Grunde genommen in lebende, also in sogenannte Living Agreements. Das heißt, sie reproduzieren sich permanent selbst. Die Verhandlungen werden immer fortgeführt. Die Kritik daran ist, dass dieser Regulationsrat sich vor allen Dingen mit Lobbyisten aus der Industrie, dem Handel und dem Dienstleistungsgewerbe abstimmen soll, denen also die Möglichkeit geben soll, Vorschläge zu unterbreiten, wie solche Gesetze in ihrem Interesse abgeändert werden können. Ja, und eher wahrscheinlich im Sinne einer Feigenblattfunktion sollen durchaus auch Gewerkschafter oder soziale Bewegungen diese Möglichkeit erhalten. Wenn man aber weiß, was für mächtige und zum Teil auch geheime Netzwerke eben bei den Befürwortern solcher Abkommen bestehen, dann sieht es für die Gewerkschafter und soziale Bewegungen, selbst wenn sie da dran teilnehmen, ziemlich schlecht aus. Was ganz wichtig ist, dass umstrittene Themen, die in TTIP nicht direkt durchgesetzt werden können, so quasi durch die Hintertür eingeführt werden können, nämlich mit diesem regulatorischen Rat. Ich hatte ja schon das Living Agreement erwähnt. Es sind praktisch Verhandlungen, die permanent fortgeführt werden. Das heißt also, wenn immer irgendeine neue Idee zur Änderung oder zu einem neuen Gesetz kommt, dann wird diese Kooperation eingeschaltet. Und so können natürlich auch unliebige Themen, die jetzt nicht durchsetzbar sind, wie zum Beispiel vielleicht Fracking oder irgendwelche Arbeitsnormen, die können später wieder eingeführt werden.
Eine Frage zum Schluss. Ich muss immer langsam vorsichtig bei dem Wort sein, dass ich nicht die einzelnen Teile da durcheinander schiebe. Beim Bundesministerium für Wirtschaft, laut der Internetseite, können Unternehmen unliebsame Gesetze durch Schiedsgericht ja durch diese Schiedsverfahren nicht aufheben lassen?
Nee, sie können sich nicht aufheben lassen, aber sie können eben dagegen klagen und das kann sehr teuer werden. Also einmal, wenn das Gesetz schon verabschiedet ist, da hat ja der Michael vorher, glaube ich, schon ein Beispiel erwähnt, können die verklagt werden. Vattenfall zum Beispiel klagt ja auch gegen die Bundesrepublik wegen so einem Gesetz. Aber vor allen Dingen mit dem regulatorischen Kooperation, das ist natürlich sowas wie ein vorauseilender Gehorsam. Also wenn die Parlamentarier oder die Regierung wissen, dass da möglicherweise Klagen auf sie zukommen. Und wenn in so einem Vorverfahren schon signalisiert wird, wo die Industrie oder wo das Kapital allgemein Schwierigkeiten sieht, dann würden natürlich oder so die Befürchtung oder die Hoffnung von der anderen Seite, dass die Parlamente schon gar nicht erst solche Gesetze beschließen, die eventuell dem Handel oder der Investitionstätigkeit irgendwelche Hemmnisse in den Weg legen können. Und das ist ja besonders der antidemokratische Charakter, weil ja dadurch die Parlamente praktisch zum Ja und Nein sagen, auf das reduziert genötigt werden.
Ja. Anita. Oder kann man noch ergänzend sagen, natürlich kann Deutschland auch weiterhin Gesetze verabschieden, aber mit diesen Schiedsgerichten passiert es dann, dass die ausgefallenen Gewinne, die eingeklagt werden, dem Staat oder uns Steuerzahlern dadurch teuer zu stehen kommen. Wir müssen die eben halt die Firmen auszahlen dafür.
Also aus Sicht der Gewerkschaften ist das Gefährlichste der Rat für regulatorische Kooperation, weil da geht es dann darum, dass die Gesetze von vornherein wirtschaftsfreundlich gestaltet werden. Das kriegen wir ja gar nicht mehr mit. Ja? Und das ist letztendlich auch eine Beerdigung der Demokratie in Deutschland.
Genau. Ach, Michael, ich bin dir so dankbar. Das war nämlich ein gelungener Übergang zur Eva jetzt, die schon ganz auf heißen Kohlen sitzt, habe ich den Eindruck. Eva, du wirst uns jetzt mal einen ganz neuen Aspekt, den wir bisher in dieser ganzen Diskussion hier bei uns noch gar nicht so beleuchtet haben, aber der natürlich schon enorme Auswirkungen hat, mal ein bisschen näher bringen. Du arbeitest, lehrst zur Sozialpsychologie an der Uni in Trier und hast unter anderem ein Papier verfasst, wo es um Radikalisierung von Gruppen geht und auch wie Extremismus entstehen kann. Weshalb sollten denn nach deiner Einschätzung die so ein Freihandelsabkommen, das klingt ja mitunter etwas harmlos, deshalb ist ja die Formulierung wahrscheinlich gewählt, Freihandelsabkommen, weshalb sollte das zu einer Radikalisierung oder zum Extremismus führen oder anfachen können?
Ja, dazu muss man sich die Auslösebedingungen von Radikalisierung anschauen. Und dazu gehören auf gesellschaftlicher Ebene eben die wahrgenommene Ungerechtigkeit beispielsweise, die Chancenlosigkeit, die Bürger empfinden, mangelnde Anerkennung und auch geringe Partizipationsmöglichkeit. Und das führt alles zu einem Gefühl, was wir Psychologen kognitive Dissonanz nennen. Das ist so ein unangenehmer Spannungszustand, der aus dem Widerspruch zwischen einer Kognition, zum Beispiel einem Anspruch auf Teilhabe, einem bestimmten Platz in der Gesellschaft und der Realität führt. Und CETA und TTIP könnten eben Dissonanz verschärfen, weil wir aufgrund von beispielsweise früheren Abkommen wie NAFTA, das ist das Handelsabkommen zwischen Mexiko, Kanada und USA, ablesen könnten. NAFTA hat dazu geführt, um es mal kurz zu sagen, dass die Reichen reicher und die Armen ärmer werden. Und das ist eben auch so einer der Widersprüche in der Gesellschaft, die dazu führen, dass Dissonanz entsteht. Dissonanz ist erstmal gar nicht so schlecht, denn wenn die Loyalität in der Gesellschaft mit dem gesellschaftlichen System hoch ist, führt Dissonanz zunächst mal zu etwas, was wir jetzt auch sehen, nämlich zu Widerstand, zu Protest. Also die Protestbewegung gegen TTIP und CETA kann man in dieser Hinsicht interpretieren. Das sind Leute, die noch die Hoffnung haben, innerhalb des Systems etwas bewegen zu können. Problematischer wird es dann, wenn die Loyalität mit dem System, also zum Beispiel das Vertrauen in den Rechtsstaat gering ist, das Vertrauen in die Politik verloren geht, also wenn die Loyalität sinkt, dann führt Dissonanz dazu, dass entweder die Leute in so eine Art Politikverdrossenheit abrutschen, gar keine Chancen mehr sehen, auch das Interesse verlieren, überhaupt mitgestalten zu wollen. Oder, und jetzt kommt der interessante Teil für die Frage, die du gestellt hast, wenn entsprechende Angebote anderer Gruppen, extremer Gruppen da sind, ideologisch aufgeheizte Gruppen, dann kann es dazu führen, dass bei gegebener Dissonanz und geringer Loyalität die Leute sozusagen in ein anderes System, in ein extremeres, in ein radikalisiertes System quasi herübergezogen werden. Also CETA und TTIP können in zweifacher Hinsicht zur Radikalisierung beitragen. Auf der einen Seite durch die Verschärfung der gesellschaftlichen Widersprüche könnte mehr Dissonanz entstehen. Und auf der anderen Seite durch das, was wir schon gehört haben, kann die Loyalität mit dem System sinken, weil die Leute fragen, wieso geben eigentlich die Politiker freiwillig Macht auf, die wir gewählt haben? Also warum werden jetzt Lobbyistengruppen mit Macht ausgestattet? Warum übernehmen private Schiedsgerichte rechtlich bindende Entscheidungen? Warum haben wir keinen Einfluss mehr darauf? Also das ist etwas, was sehr stark die Loyalität unterminieren könnte. Und das sind eben Risikofaktoren für Extremisierung.
Ja, ich habe jetzt in deinem Papier auch rausgelesen, dass es wohl auch eine Frage der Definition ist. Also ich zucke innerlich immer zusammen, wenn ich dann lese Radikalisierung und Extremismus. Das scheint mir dann doch ein letzter Schritt oder wie auch immer zu sein, ein extremer Schritt zu sein. Aber wenn jetzt das lese, das ist eine Frage der Definition, ist es vielleicht doch nicht ganz so schlimm, wie es ankommt, die Titulierung. Kannst du in zwei Sätzen kurz sagen, wie Radikalisierung, Extremismus definiert wird in diesem Gesichtspunkt?
Ja, Ronald Reagan hat ja mal gesagt, des einen Terroristen ist des anderen Freiheitskämpfer. Also es kommt auf die Perspektive an. Wir in der Psychologie sagen, also Radikalisierung ist ein Prozess, der zu normabweichenden, also extremen Verhalten führt. Also es
aber das muss nicht in Gewalt übergehen. Muss nicht.
Ja, muss nicht. Extremismus kann sich auch in extremen Gedanken äußern. Das hängt, wie Sie in der Psychologie sehen wir das so als Stufenmodell, so ein Prozess, der auf der unteren Stufe erstmal mit extremen Gedanken und auch extremen Gefühlen, zum Beispiel Hassgefühlen, einhergeht. Aber auf der obersten Stufe, wenn der Radikalisierungsprozess weitergeht, dann stehen eben auch am Ende die extremen, die radikalen Handlungen.
Sind denn die politisch-gesellschaftlichen Auswirkungen vom Freihandelsabkommen beziehungsweise deren Veränderungen nicht nur ein Teilaspekt für eine Radikalisierung des, von einzelnen Personen oder Gruppen?
Na, man kann sich
müssen
das
da nicht noch andere...
Ja, klar.
Okay,
also das ist, die Psychologie als Wissenschaft kann natürlich nur Risikofaktoren benennen. Das ist so ähnlich wie in der Medizin. Da kann man auch sagen, wer raucht, sich wenig bewegt und sich ungesund ernährt, der hat ein erhöhtes Risiko, bestimmte Krankheiten wie Diabetes oder so zu bekommen. So können wir auch sagen, also wenn die Loyalität mit dem rechtsstaatlichen System sinkt, wenn die Leute Widersprüche nicht mehr lösen können, sondern immer mehr dissonante Gefühle haben, dann sind das eben Risikofaktoren für Radikalisierung, die dann, wenn entsprechende Angebote von radikalen Gruppen da sind, eben zur Extremisierung führen können. Aber mehr können wir auch nicht. Wir machen Wahrscheinlichkeitsaussagen.
Mhm. Also die Argumentation dessen jetzt, dass die Leute dann eben aussteigen aus dem System, formuliere jetzt mal so, wenn ich es richtig verstanden habe. Also die Argumentation setzt ja eigentlich voraus, dass politisch interessierte oder setzt eine politisch interessierte Öffentlichkeit voraus. Also mein Eindruck ist eher, dass die Gesellschaft ja ziemlich entpolitisiert ist und wurde im Verlauf der zurückliegenden Jahrzehnte. Könnte das ein Ergebnis von solchen Prozessen sein?
Ja, das habe ich ja versucht eben anzudeuten, dass Dissonanz, wenn die Loyalität mit dem System sinkt, eben genau dazu führt. Symptome in der Gesellschaft lassen sich allenthalben beobachten. Zum Beispiel jetzt auch bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg waren wir sensationelle geringe Wahlbeteiligung.
Über 50%,
das sind alles solche Symptome, die man in dieser Hinsicht interpretieren könnte, dass eben Menschen, die diese dissonanten Gefühle haben, aber die Hoffnung auf Veränderungen abgegeben haben, aber auch nicht sich verlocken lassen von anderen Gruppen oder keinen Zugang haben zu extremen Gruppen, dann findet sich eben etwas, was wir so politische Apathie nennen. Also dass immer mehr Leute es quasi aufgeben, sich zu wehren, auch gegen ihre eigenen Interessen handeln. Wir können auch zum Beispiel beobachten, dass es immer mehr so Selbststereotypisierung der Gruppen gibt. Also in den Massenmedien werden ja sehr gern Armutsstereotype verbreitet, die Schuld für prekäre Situationen den Personen selber zuweisen. Da wird dann immer so dargestellt, als wären die Leute faul und bequem und ignorant. Und das sind so Armutsstereotype, die das gesellschaftliche System, so wie es eben ist, rechtfertigen sollen. Und man kann zeigen, dass die Leute, die diese Hoffnung auf Veränderung komplett aufgegeben haben, auf sich selbst diese Stereotype anwenden und dann auch eigentlich von sich selbst glauben, dass sie es nicht viel besser verdient haben. Und das sind sehr problematische Zustände, weil diese Leute wieder zurück ins System zu holen, aktiv zu machen, das ist sehr schwierig.
Ich stelle jetzt die Frage nicht an dich als Wissenschaftlerin, sondern wenn du sie beantworten möchtest, als Privatperson, wenn jemand von euch was dazu sagen möchte. Also mir drängt sich da manchmal der Eindruck auf, das ist gewollt, oder ist es eher ein willkommener Nebeneffekt, dass die Leute sich mehr und mehr aus diesen Dingen zurückziehen und ins Private flüchten?
Nun ja, also wenn man sich mal das Ausmaß anguckt, was jetzt mit den Freihandelsabkommen an Entdemokratisierung voranschreitet, dann kann man sich manchmal des Eindrucks nicht erwehren, dass es so eine Art Kollateralschaden oder Kollateralnutzen ist. Also ich weigere mich immer, so eine böse Person oder einen bösen Agens dahinter zu vermuten, aber es ist auf jeden Fall, wird es billigend in Kauf genommen. Und wir als Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler können nur warnen, solche Dinge einfach hinzunehmen.
Also ich glaube, in Deutschland und in Frankreich oder in Ungarn und in Tschechien und noch in anderen Ländern der Europäischen Union besteht schon auch die Gefahr, erst ist Wahlenthaltung, ja, man geht überhaupt nicht mehr hin und anschließend kippt das ganze System nach rechts. Mhm. Ja, also das ist brandgefährlich für mein Dafürhalten und deswegen muss man da unbedingt entgegensteuern, aber das funktioniert natürlich nur, wie die Eva auch richtig gesagt hat, wenn die Leute wirklich das Gefühl haben, dass ihre Stimme auch was zählt. Ja, wie beispielsweise in Griechenland. Ja.
Michael, ich finde es toll, du gibst mir immer die Stichworte für die nächste Frage. Das passt, Eva, nochmal an dich. TTIP verspricht ja Wachstum und Wohlstandsmehrung, sprich Geldmehrung. Weshalb denn dann ein Widerstand gegen etwas, was doch glücklich macht?
Ja, eben, das ist aus psychologischer Sicht die Frage, ob ein Wachstum, ein Wirtschaftswachstum wirklich glücklich macht. Da ist sogar die wissenschaftliche Situation eindeutig. Wir können zeigen, dass über einen bestimmten Standard von Grundsicherung tatsächlich mehr Einkommen nicht zu Glück verhilft. Also das Wachstum, wie es jetzt versprochen wird, also uns allen kein Glück bringen wird. Wir adaptieren viel zu schnell an monetäre Güter, an Konsumgüter. Wenn man aus wissenschaftlicher Sicht darüber sprechen möchte, was glücklich macht, dann landet man bei anderen Faktoren. Dann sind das Aspekte wie zum Beispiel soziale Beziehungen. Also die Quantität und die Qualität sozialer Beziehungen ist ein sehr, sehr guter Prädiktor für das Wohlbefinden von Menschen, weil diese Aspekte Stress abpuffern und auch Erfahrungen beschaffen, die einen Eintrag in der Biografie ermöglichen. Also was uns am Ende zufrieden macht, sind tolle Erlebnisse, die wir mit anderen Leuten teilen. Was auch glücklich macht, ist gesellschaftliches Engagement. Kann man tatsächlich zeigen, dass Leute, die ein Ehrenamt ausüben, zufriedener sind als die, die das nicht machen. Und zu guter Letzt Kontrolle über das eigene Leben, also eine gewisse Form von Selbststeuerung und Kontrolle in der sozialen Umgebung. Dann sind wir wieder bei den Freihandelsabkommen, die uns ja genau diese Kontrolle entziehen, weil plötzlich Organisatoren Recht sprechen, Organisationen in der politischen Verantwortung stehen, die nicht gewählt wurden. Und das ist für den Bürger, der eben Kontrolle haben möchte, sehr frustrierend.
Ich bin sprachlos. Wir haben noch ein paar Minuten, wo wir noch ein paar wichtige Sachen sagen wollten. Ich hatte jetzt vorher schon mal kurz angedeutet, dass in den letzten Wochen doch einiges passiert ist und einiges an die Öffentlichkeit kam. Verschiedene Studien, die belegen sollen, wie wichtig und gut zum Beispiel das Freihandelsabkommen für Entwicklungsländer ist. Es wurde zum Beispiel, kam in die Öffentlichkeit, dass die EU-Kommission und die Handelskommissarin Malmström planen, diese Freihandelsabkommen vorläufig in Kraft zu setzen, eine vorläufige Anwendung, bevor sie ratifiziert werden und. Alles Hinweise drauf, die eigentlich zeigen, wie notwendig und wichtig es doch ist, immer noch sich gegen TTIP zu engagieren. Es gibt seit einiger Zeit dieses Frankfurter Bündnis. Wer von euch möchte da was dazu sagen? Wer ist da drin in dem Bündnis? So ganz grob. Michael?
Ja, wir sind als Gewerkschaften da vertreten. Greenpeace ist mit dabei, der BUND hat mitgemacht, es sind die Linken dabei, ATTAC ist mit dabei. Das letzte Mal ist die SPD aufgetaucht, fand ich auch toll. Und wir haben jemanden von der evangelischen Kirche, jemanden von der katholischen Kirche und Tendenz ist wohl weiter wachsend. Und es fühlt sich erstens gut an, das sind genau sozusagen die Glücksgefühle, die Eva vorhin beschrieben hat. Ich habe schon viele Bündnisse erlebt, das ist eins der schönsten.
Also das zeigt auch, dass es wirklich immer breiter in die Gesellschaft dringt. Es gab, ich habe vor kurzem ein Interview gehört im Deutschlandfunk, dass eben auch die katholische Weiterbildungsakademien sich sorgen um TTIP wegen der Jugend- und Erwachsenenbildung. Es gibt ja jetzt diese europäische Bürgerinitiative. Was ist das? Wie weit ist die gediehen? Eva, wolltest du oder wer von euch jemand was dazu sagen? Sag doch mal kurz die Fakten jemand.
Also die Europäische Bürgerinitiative, die sammelt Unterschriften, obwohl jetzt ja sozusagen offiziell nicht bestätigt, wird trotzdem weiter gesammelt. Und mein letzter Stand, Anita, korrigiere mich, sind glaube ich 1,4 Millionen Unterschriften gesammelt worden. Das ist übrigens auch etwas, was jeder tun kann, selber Unterschriften sammeln für die EBI. Und damit auch die Leute dazu zu bringen, sich gegen TTIP zu positionieren. Das kann man auch im privaten, aber auch im beruflichen Bereich machen. Zum Beispiel, dass man Berufsverbände anspricht und fragt, ob die sich gegen TTIP zum Beispiel aussprechen wollen und selber auch Unterschriftenlisten verteilen. Also das ist etwas, was wir zum Beispiel in unserem Bündnis auch permanent eigentlich tun.
Also es ist, man muss dazu sagen, keine offizielle Bürgerinitiative, weil sie von der EU-Kommission abgelehnt wurde. Es ist eine inoffizielle. Inzwischen ist das Quorum im letzten Stand, den ich habe, 10 Staaten erreicht, also die nötige Anzahl an Unterschriften. Es wird am 18.04. einen europaweiten Aktionstag geben. Weißt du, Siegfried, wolltest du da? Michael, wer kann da ein bisschen mehr? Wir hatten ja diese Woche dieses besprochen. Wer möchte da was dazu sagen?
Na, das Format ist noch nicht so ganz klar, aber wir werden auf jeden Fall eine krachende Aktion haben. Wir haben im Oktober letzten Jahres bei dem Europäischen Aktionstag so mit ganz kurzem Vorlauf da eine super Aktion zusammengekriegt, wo wir auf dem Römer waren. Wir werden uns jetzt in den nächsten Tagen was einfallen lassen und werden das selbstverständlich über die üblichen Medien dann auch entsprechend bewerben und verbreiten. Und gerne auch über Radio X, wenn es sein soll, ja. Aber eben auch über Facebook, Twitter, Zeitung und alles. Ja, und letztendlich, sag ich mal, leben solche Aktionen natürlich dann immer auch davon, sag ich mal, dass da viele Leute mitmachen. Also von daher, alle, die jetzt zuhören, bitte merken, 18.04., das ist Samstag. Wir werden das nicht morgens um 6 machen, sondern um die Mittagszeit, dass man auch schön
aussieht. Wir sind ja eher Nachteulen und Nachtaktive. Okay. Vielen Dank für euch mal im Studio, die Anita Vogt von den Greenpeace, die Eva, jetzt meist mal einfach, Eva Walter, Uni Trier, der Siegfried Müller-Maike von ATTAC und der Michael Erhardt von der IG Metall. Ich habe jetzt noch zwei Termine, unabhängig von dem 18.04. Morgen für Schnellentschlossene gibt es am 21.02. 19 Uhr im Bürgerhaus 3 Eich Sprendlingen eine Multivision-Show mit dem Markus Maute mit dem Titel Naturwunder Erde. Da darf man sich auch mal mit dem Thema ja vergnüglich unterhalten, das uns Umweltschützer umtreibt. Unser nächster Schnupperabend am ersten Montag des Monats immer. Der nächste ist der 2.3. 15 Uhr, nicht 15 Uhr, 2.3.2015, 18 Uhr im Baumweg 10 durch den Hof im Hinterhaus die Treppe rauf. Und am 9.3., wie bereits gesagt, 18 Uhr am Flughafen, die unter anderem die Rede von der Anita zum TTIP. Und jetzt schaffe ich es wirklich tatsächlich noch eine Minute von den Helden zu spielen. Michael, wie war der Titel? Schnell.
Wir müssen nur wollen.
Das ist
gutes Programm.
Motto. Das ist Programm.
Damit kann es ja nur noch gut gehen.